Die Gründe für diese Razzien und für die Festnahmen sind, dass die Polizei, das betrifft vor allen Dingen die Polizei in Saalfeld, der Gruppe vorwirft, eine kriminelle Vereinigung zu sein, die vor allen Dingen durch zahlreiche Gewaltdelikte, Übergriffe auf andere Fans etc. aufgefallen ist. Und deswegen gab es dann eben mehr Razzien und Festnahmen, vor allen Dingen bei den Personen eben, die die Polizei ausgemacht hat, als die Führungsfiguren, die Gründer und die maßgeblichen Wortgeber dieser Gruppierung.
Was genau bedeutet denn kriminelle Vereinigung? Du hast gerade schon gesagt, die Mitglieder sind irgendwie in der Vergangenheit auch schon aufgefallen, aber kriminelle Vereinigung, da denke ich immer irgendwie so an Mafiastrukturen. Wird denn da überhaupt auch der politische Hintergrund bei den Ermittlungsbehörden mitgedacht?
Erstmal heißt das ganz vereinfacht ausgedrückt, dass sich eine Gruppe gegründet hat, die sozusagen in einer gewissen Systematik sich zu Straftaten verabredet hat, ja, also regelmäßig losgegangen ist in diesem Fall, um andere Menschen zu überfallen, andere Fußballfans. Und es läuft ja parallel auch gegen Felix R. in Rudolstadt aktuell im Prozess, also auch jemand, der dieser Gruppierung zugeordnet werden kann. Die politische Dimension, das ist die große Frage, das sehen wir gerade nicht, dass die mit eingerechnet wird. Ich möchte nur daran erinnern, dass einige Leute, die dem Jungsturm zugerechnet werden, auch an dem Übergriff, auf dem Überfall in Connewitz beteiligt waren. Einige der Leute, die aus der Gruppe kommen, sind seit Jahren von Neonazi-Demos bekannt und es gibt enge Verstrickungen nicht nur in die deutsche Neonazi-Szene, sondern auch in die bulgarische Neonazi-Szene und damit in internationale Neonazi-Netzwerke, die, wie man dem MDR folgt und anderen Experten, wir bis hin in das Blatt-Online-Netzwerk verfolgen können. Die Polizei, so scheint es aktuell, beziehungsweise muss man ja sagen, dann auch die Staatsanwaltschaft, stellt diesen politischen Hintergrund wohl weniger in den Vordergrund, sondern macht es tatsächlich fest. Wir haben ja auch alle die Überschriften gesehen. Hooligan-Gruppe wurde sozusagen mit Razzien bedacht, aber die grobe Verstrickung in die Neonazi- und die Kampfsportszene scheinen bis dahin, sagen wir mal, zumindest keine zentrale Rolle zu spielen.
Ich war ein bisschen verwundert, weil ich im Zuge der Recherche dann auch auf so ganz komische Bildartikel gestoßen bin, wo dann halt auch Theo Weiland so als der Kickbox-Star und wie kann das jetzt sein? Wie kommt der auf einmal mit solchen Kreisen in Verbindung? So gepriesen wurde, okay, es ist die Bild-Zeitung, ist vielleicht jetzt auch nicht das Qualitätsmedium, aber du hast ja eben gesagt, das ist diese Verbindung Nazi, Hools und Kampfsport, das ist gar nichts Untypisches irgendwie. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen näher erläutern?
Also ich kenne den Bildartikel nicht, das scheint mir auch gar nicht so schlecht zu sein, aber wer sowas schreibt und völlig überrascht tut, der hat einfach keine Recherche betrieben vorher. Theo Weiland ist schon ganz, ganz lange diesem Spektrum zuzuordnen. Es gibt schon vor Jahren Bilder von ihm, wo er genau in diesen Hooligan-Kreisen dabei ist, wo er auch posiert mit bulgarischen, also wo er auf Bildern ist, gemeinsam mit bulgarischen Neonazis. Also wenn die Bild-Zeitung da überrascht tut, dann hat es nichts damit zu tun, dass das nicht bekannt war oder nicht nachvollziehbar war, sondern hat es eher was damit zu tun, dass sie einfach bis dahin keine Recherche zu dem Thema betrieben haben. Die Vernetzung, muss man sagen, möchte ich an konkreten Beispielen klar machen. Also einerseits haben wir diese Gruppe, die auch seit 2014 unter dem Namen agiert und mit einem eigenen Banner im Stadion regelmäßig präsent ist. Und andererseits gibt es mehrere Ausflüge, wo man ganz klar sagen kann, dass eine große Gruppe, ich erinnere hier, im letzten Sommer war der Jungsturm insgesamt auch noch Leuten aus, also anderen Leuten beteiligt, mit insgesamt 25 Leuten beim neonazistischen Tivats. Das ist ein Kampfsportduell aus der Neonazi-Szene für die Neonazi-Szene und da waren die gemeinsam geschlossen und haben sogar einen eigenen Kämpfer gestellt. Das heißt, da kann man sagen, gibt es ganz, ganz deutliche Überschneidungen zur Neonazi-Szene und auch eine Kooperation. Und gleichzeitig hat die Neonazi-Szene in den letzten Jahren ja ihre Kampfsportaktivitäten, also ungefähr seit so 7, 8 Jahren, deutlich ausgebaut und hat hier auch ganz klar das Ziel formuliert, genau in solche Gruppen, beispielsweise Hooligans, die ein gewisses Gewaltpotenzial aufweisen und vielleicht auch, wie die Szene das sagen würde, schon ideologisch ihnen nicht ganz fernstehen, dass man da reinwirken möchte mit diesen Kampfsportveranstaltungen und eben hier auch Nachwuchs rekrutieren möchte. Das ist auch so ein bisschen die Strategie der Neonazi-Szene mit ihren Kampfsportveranstaltungen. Und beim Jungsturm, wenn man sich die Bilder anguckt aus dem Juni 2019, muss man sagen, ist das ganz eindeutig, dass wir hier einen sehr, sehr groben Anschluss haben an die Neonazi-Szene. Und selbst die Mitglieder des Jungsturms, die wir nicht von Neonazi-Demos kennen, waren beim Tivats, alle präsent, waren mit dabei und haben sich hier an einer ganz klassischen Neonazi-Veranstaltung beteiligt.
Man sieht ja auch bei einigen Typen auf diesen Jungsturm-Fotos, die sie ja selber ins Netz gestellt haben, auch einschlägige Tätowierungen irgendwie. Ich habe so eine schwarze Sonne bei dem einen auf dem Ellenbogen gesehen. Das heißt, da muss man jetzt auch kein Rechtsextremismus-Experte irgendwie sein, um das zu erkennen. Und das führt mich eigentlich auch schon zu der nächsten Frage. Dieses Kampfsportszene und das Problem im Umgang mit Nazis in den eigenen Reihen, das ist so in den Antifa- und Antira-Kreisen schon länger bekannt und wird auch erforscht. Jetzt habe ich mich so ein bisschen eben auch gewundert. Theo Weiland, der kämpft ja bei La Familia in Halle. Wie gesagt, ist auch deutscher Meister im K1, trainiert dort auch Kinder und Jugendliche. Und bisher hat sich der Verein aus Halle La Familia eher zurückgehalten und hat zum Beispiel auf Anfragen des MDRs lediglich schriftlich erklärt, sie hätten Weiland zu einer Stellungnahme gebeten und würden Konsequenzen ziehen, sofern sich diese Vorwürfe bestätigten. Da denke ich mir so zum einen, also wenn jemand schon so lange so einschlägig da auch aktiv ist, dann man kennt doch irgendwie die Leute, die für einen kämpfen, boxen, mit denen man trainiert. Und zum anderen, wenn jetzt hier auch schon polizeilich ermittelt wird, warum diese Zurückhaltung? Wäre da nicht eine eindeutige Distanzierung von ihm und so ein konsequentes Handeln, wie zum Beispiel eine Kündigung, dann nicht mehr als angebracht?
Genau, dieses Statement war sehr, sehr vorsichtig. Ob der Verein das wusste, ob die Organisation das wusste, kann man natürlich immer schwer sagen. Ich sag mal, so lange und so aktiv, wie Weiland in diesen Kreisen auch schon unterwegs ist, kann man sich zumindest schlecht vorstellen, dass da nicht der ein oder andere schon auch davon gewusst hat. Zumal es, wie gesagt, auch schon seit Jahren Artikel und seit Monaten auch schon konkrete Fotos und so weiter zu dem Fall gab. Man muss aber auch sehen, dass es natürlich erst einer der Stars aus der vom La Familia Kampfsportstall. Und deswegen agiert man hier sicherlich zurückhaltend. Und jetzt muss sich der Verein messen lassen an seiner konkreten Ansage. Wir haben jetzt die Beweise auf dem Tisch, es gibt die polizeilichen Ermittlungen, es gibt zahlreiche Fotos und jetzt muss eben genau geschaut werden, nehmen die das ernst, wie sie hier erstmal vorsichtig reagiert haben, oder was macht der Verein? Also wenn sie sich das alles anschauen, was an Beweisen auch im MDR präsentiert wurde, dann muss man eigentlich sagen, ist die Konsequenz, die hier so vorsichtig angedeutet wurde, eigentlich muss die umgesetzt werden. Also alles andere wäre schon, zumindest würde ich das so empfinden, arg scheinheilig nach dem, was hier jetzt auf dem Tisch liegt, durch die Recherche der Journalisten.
Man sieht ja in dem MDR-Beitrag ja auch tatsächlich ein Video von diesen sogenannten Matches, wo sich halt eben die Nuhl-Gruppen irgendwo in einem Wald auf einem Feldstück irgendwie treffen und aufeinander einschlagen, sich prügeln, treten. Also allein schon vor dem Hintergrund, mal von dem Politischen abgesehen, ist da natürlich fragwürdig, inwiefern jemand, der sich draußen trifft und Leute zusammenschlägt, auch wenn es einvernehmlich ist, geeignet ist, Kinder und Jugendliche zu trainieren. Aber das war jetzt so ein bisschen die Kampfsportszene und der La Familia-Verein. Jetzt handelt es sich ja bei Jungsturm aber auch um eine Hooligan-Gruppe rund um den FC Rot-Weiß Erfurt. Die haben jetzt ganz andere Probleme am Backen, aber gab es denn in der Vergangenheit irgendwie eine Auseinandersetzung seitens des Vereins oder aus der Fanszene heraus mit der Jungsturm-Nazi-Gruppe?
Also wir haben immer mal wieder mit dem Fanprojekt zu tun. Das ist auch ein sehr guter Austausch und ich denke, die haben das auch auf dem Schirm. Inwieweit da der Verein tatsächlich reagiert hat, kann ich nicht sagen. Es gibt jetzt zwischen Mobit und dem Verein da keine ausführliche Zusammenarbeit. Wir stehen aber natürlich immer bereit, da auch beratend zur Seite zu stehen. Die Fanszene, das kann ich tatsächlich nicht beurteilen, aber auch die ist so ein bisschen ähnlich wie jetzt La Familia. Wir haben jetzt die Sachen auf dem Tisch und da muss man sicherlich auch diskutieren, aber das vermag ich kaum einzuschätzen. Ich hoffe, dass es jetzt anlässlich dieser Berichterstattung da eine ausführlichere Debatte auch gibt. Genau, und das Problem ist natürlich gerade, dass der Verein durch die Insolvenz schon arg auch Probleme hat. Und da kann man nur hoffen, dass der Verein gestärkt daraus hervorgeht, weil wir natürlich ein bisschen die Befürchtung haben, dass es dann dazu kommen könnte, dass Gruppen wie der Jungsturm oder ähnliches mehr Einfluss gewinnen. Deswegen auch von unserer Seite hoffen wir natürlich, dass der RWE das auf die Reihe bekommt und hier wieder auch ein starker Verein mit einer guten Fanszene, also die es ja unweigerlich auch gibt, denn das muss man immer ganz klar sagen, der Jungsturm ist nicht die Masse der Fans, sondern eine kleinere Gruppierung. Deswegen ist uns immer wichtig zu sagen, es geht hier nicht um Fußballfans allgemein, sondern man muss hier schon differenzieren. Wir sprechen hier über eine konkrete kleine Gruppe mit 10 bis 15 Personen. wohnen und vielleicht mit einem Umfeld von 20 bis 30 Personen. Und das ist uns auch immer wichtig in der Außendarstellung, dass man das klar differenziert.
Du hast eben auch schon die Verbindung ins internationale Spektrum angesprochen, zum Beispiel zum Neonazi-Netzwerk Blood and Honor und auch eben zu diesem in Deutschland ebenso verbotenen bewaffneten Arm von Blood and Honor, sogenannte Combat 18. Da sollen halt Jungsturm-Mitglieder auch enge Kontakte haben. Was sind denn das für Kontakte, beziehungsweise ja, was heißt das? Wo treffen die sich? Haben die sich mal gesehen irgendwie? Findet das eher so auf Kampfsport-Events statt oder im Fußballstadion? Wie kann man sich diese Kontakte vorstellen?
Ganz konkret heißt das, dass es zu einer wirklich Hardcore-Neonazi-Gruppierung, einer Hooligan-Gruppierung aus Bulgarien da Kontakte gibt, die CSKA, die nennen sich auch Animals. Das ist eine Fangruppe, eine Hooligan-Gruppierung rund also um den Verein in Sofia, und da gibt es seit Jahren gegenseitige Besuche. Es gibt, und ich glaube, das hat auch der MDR gezeigt, mehrere Fotos auch aus dem Stadion in Sofia, wo das Jungsturm-Banner hängt bei Spielen. Es gab Besuche von bulgarischen Neonazis auch wohl in Deutschland, wenn ich das richtig sehe, was da die antifaschistische Recherche und der MDR gebracht hat, so dass es sozusagen über das Fußball-Hooligan-Milieu hinaus, deswegen sage ich, sind diese ganzen Geschichten alle miteinander verknüpft, gibt es dann eben die Kontakte in das neonazistische Milieu in Bulgarien, und das wiederum ist sehr, sehr eng verbunden mit diesen internationalen Netzwerken, sodass dadurch eine Verbindung eben auch vom Jungsturm zu sehen ist.
Jetzt könnte man ja sagen, naja, okay, das ist halt irgendwie, das sind Nazi-Hooligans, die vielleicht auch Kampfsporterfahrungen haben, die sich dann halt im Wald treschen oder dann halt mal im Stadion zusammen Banner aushängen und Fotos von machen. Das würde das ja aber wahrscheinlich sehr verharmlosen. Welche Gefahr geht denn eben aus dieser Verbindung letztlich aus von Nazi-Hooligans, erprobten Kampfsportlern und eben halt auch international vernetzten Nazis?
Genau, und das ist der Punkt, wo sich dann eben auch jede Kampfsportschule, wo diese Leute trainieren, fragen muss. Und das können wir eben gut sehen an den Beispielen wie Konnewitz, wo eben auch Jungsturmmitglieder beteiligt waren. Wenn Neonazis ihren Kampfsport, ihre Gewalt professionalisieren, dann machen sie das eben nicht nur für den Ringkampf sozusagen oder für irgendwelche verabredeten Treffen, sondern sie nutzen dies eben auch im Straßenkampf, Beispiel Überfall in Konnewitz. Dann die Ermittlungen, die gerade laufen, eben zu verschiedenen Überfällen. Ich erinnere, wie gesagt, nochmal an den Prozess in Rudolstadt, der gerade läuft, gegen Felix R. Dort stehen mehrere brutale Übergriffe im Raum, wo eben auch, wenn man das richtig sieht, diese Gewalt eben angesetzt wurde zum Straßenkampf. Und das ist genau die Gefahr, dass Neonazis in Kampfsportschulen fit gemacht werden und eben nicht für den Sport an sich mit all den Regeln, die wir kennen, sondern sie werden fit gemacht und setzen dann eben ihre Gewaltkompetenz auch auf der Straße ein, gegen politische Gegner, gegen Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen. Und wenn wir dann noch die Netzwerke sehen ins vermutlich terroristische Milieu, dann ergibt sich hier natürlich eine große Gefahr, dass man hier ein Gewaltpotenzial professionalisiert und heranzüchtet, was eben dann auch noch schwer kontrollierbar ist. Und Robert Klaus hat es im Interview ja gesagt mit dem MDR, was eben im Zweifel, wenn es wirklich wieder die, also wenn wir wirklich alle Sachen übereinkommen, eben auch bis hin zu einem terroristischen Milieu führen kann. Und das sind die großen Gefahren, die dahinter stehen.
Mit Blick auf die Ermittlungen und auch die Strafverfolgung und Verurteilung von Nazis in der Vergangenheit, welche Erwartungen hast du denn, beziehungsweise habt ihr denn auf den Ausgang dieses Prozesses, Jungsturm als kriminelle Vereinigung einzustufen, beziehungsweise mit einer möglichen Verurteilung von Theo Weiland und den zwei anderen in U-Haft sitzenden Männern, die ja auch eben durch Gewalttaten in der Vergangenheit in dieses Visier der Polizei geraten sind?
Also zunächst einmal hoffen wir, dass die Polizei da wirklich gut ermittelt hat. Denn das wird die Voraussetzung sein für die Frage der Verurteilung. Man muss leider sagen, wenn man sich andere Prozesse anguckt und mit Menschen spricht, die sozusagen auch Experten im Hooligan-Bereich sind, dass kriminelle Vereinigungsprozesse oft gescheitert sind. Deswegen hoffen wir, dass es da gute Ermittlungen gab, dass die sehr stichhaltig sind, denn die Staatsanwaltschaften, auch die Richter, können natürlich nur auf Basis der Ermittlungen diese Entscheidung treffen. Das ist die erste Voraussetzung. Wir haben letztes Jahr schon kritisiert im Sommer, dass die Sicherheitsbehörden in Thüringen in Teilen das kaum auf dem Schirm hatten. Zum Beispiel auch die Vernetzung zur Neonazi-Szene Neonazi-Szene nach Eisenach. Da gab es letztes Jahr noch Aussagen seitens des Innenministeriums, wo wir klar gesehen haben, die hatten diese Strukturen noch nicht auf dem Schirm. Deswegen haben wir natürlich ein bisschen die Befürchtung, dass eventuell diese Ermittlungen nicht ausreichend geführt wurden. Unsere Hoffnung ist, dass durch diese Ermittlungen und eben auch durch die Repression, die jetzt passiert, vor allen Dingen natürlich auch diese gewalttätigen Übergriffe zurückgedrängt werden, dass die Gruppe passiver wird und eben weniger Menschen gefährdet werden. Die konkrete Verurteilung, das muss dann das Gericht machen. Wie gesagt, das kann man nicht sagen. Ich kann das auch juristisch schwer beurteilen, ob das hält mit der kriminellen Vereinigung. Und kann da wirklich nur darauf hoffen, dass man, bevor jetzt die Razzien stattgefunden haben, die Ermittlungen vernünftig abgeschlossen hat. Alles andere muss man jetzt im Folge sehen. Der letzte Artikel, den ich gesehen habe, jetzt zum Thema war, dass die drei Angeklagten, die drei Festgenommenen bisher keine Aussage gemacht haben zum Themenbereich. Deswegen, wie gesagt, hoffen wir darauf, dass die polizeilichen Ermittlungen da umfassend und sehr tiefgängig waren und ausreichen, um dieses Verfahren zu einer Verurteilung zu führen.
Mir ist jetzt gerade nochmal in den Kopf gekommen, dass ja der politische Hintergrund der Überfälle zum Beispiel, beziehungsweise von Gewalttaten und so, ja dann auch immer insofern eine Rolle spielt, dass es ja zum einen nicht nur in der Statistik von politisch motivierter Kriminalität, kurz PMK rechts in dem Fall, dann mit auftreten würde, sondern dass sich das ja auch auf das Strafmaß in irgendeiner Form auswirkt. Kann das denn jetzt den Ermittlungen beziehungsweise dann in diesen Verurteilungen mit aufgenommen werden oder wie sieht das aus?
Das ist eine gute Frage. Das wird dann sicherlich nochmal eine Frage sein, wenn dann die Prozesse konkret auch losgehen. Ja? Es gibt die Möglichkeit, das zu werten, auch im Strafmaß. Aber auch dafür muss man eben schauen, wie wurde ermittelt, was ist sozusagen das, was man in den Fokus stellt und was wird dort in die Argumentationen juristisch eingebaut. Also ich kann nur hoffen, dass bis zum Prozess da nochmal deutlich herausgearbeitet wird, als das bisher öffentlich gemacht wurde, dass wir es hier mit einer Ideologie auch zum Teil zu tun haben. Das mag unterschiedlich sein bei dem einen oder anderen Übergriff, aber dass man eben auch klar macht, dass es hier um eine Gruppe geht, deren ideologische Wurzeln diese Gewalt eben auch beinhalten und dass eben diese Übergriffe zu Teilen auch durch die Ideologie angetrieben waren. Das hoffe ich, dass das rausgearbeitet wird in dem Prozess. Bin da aber auch ein bisschen pessimistisch, weil wir in den letzten Jahren immer wieder Prozesse hatten, wo ganz klar kein Wert darauf gelegt wurde und kein Fokus darauf gelegt wurde, welche ideologischen Hintergrund die Täterinnen und Täter hatten. Und das befürchten wir auch natürlich ein bisschen für den Prozess, der da jetzt ansteht.